Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist wieder bei mir der John und wir sprechen wieder über das übereuropäische Eisenbahnsystem. Ja. Lieber John, herzlich willkommen, dass du wieder heute bei uns bist.
Ja, gut.
Es freut mich wirklich sehr, dass wir uns heute nochmal zusammensetzen konnten. Wir wollen heute mal über ein spannendes Thema sprechen und ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, das ist eine Folge, auf die ich mich heute ganz besonders freue. Es geht nämlich um die Daten, um die Tickets und welchen Hebel die Europäische Union vielleicht da wirklich hat und da auch auf nationale Ticketpreise Einfluss nehmen kann. Was sind die Kernprobleme aus deiner Sicht bei Daten und beim Ticketing und warum trifft es Grenzregionen besonders?
Ja, also normalerweise, wenn man international fährt, man muss diverse Eisenbahnfirmen, also diverse Züge, diverse Betreiber verwenden für eine Fahrt von Deutschland nach Frankreich, auf der deutschen Seite Deutsche Bahn, auf der französischen Seite SNCF. Und alle diese Eisenbahnfirmen haben den eigene Ticketing-Systeme. Also das bedeutet für internationale Fahrten, in manchen Fällen kriegt man eine sogenannte Durchgangsfahrkarte, ein Through-Ticket auf Englisch. Also heute nicht mal ein Blatt Papier, sondern ein PDF. In anderen Fällen kriegt man 2 oder 3 PDFs von den jeweiligen Firmen. Und das bedeutet, dass es fehlen dann die Fahrgastrechte. Das bedeutet, dass wenn mein Zug in Deutschland verspätet ist, ich verpasse meinen Anschluss auf der französischen Seite, weil es 2 separate Tickets sind, habe ich dann kein Recht auf eine Nacht in einem Hotel, wenn ich irgendwo gestrandet bin. Und es ist schon, wie du so angedeutet hast in deiner Einführung, es ist schon teurer, oft den Zug zu nehmen als dem Flugzeug. Und wenn man dann doch hinzukommen, dann diese Probleme, dass man keine Fahrgastrechte hat, das ist dann ein Problem, was dann unbedingt aus meiner Sicht dann gelöst werden muss. Weil wir heute in Deutschland reden, Deutschland zählt zu den eher den Guten in Europa. Also es ist möglich, eine durchgehende Fahrkarte von Berlin nach Ljubljana in Slowenien zu kaufen, obwohl das verläuft dann auch durch Österreich. Also eine durchgehende Fahrkarte durch 3 Länder. Versucht das doch in Richtung Frankreich, ist es deutlich problematischer, oder zum Beispiel zwischen den nordischen Ländern oder in Richtung den baltischen Staaten. Da oft kriegt man dann eine Fahrkarte pro Etappe oder pro Zug. Dann hat man ein Problem dann mit den Fahrgastrechten. Ein zweites Problem ist, bekommt man überhaupt die Tickets in irgendeine Buchung, also in eine Transaktion? Wenn ich tippe in irgendeinem Online-Portal, ich will von Berlin nach Vilnius, kriege ich überhaupt einen Fahrplan angezeigt? Vermutlich, aber nicht ein Preis. Meine eigene Reiseplanung ist oft, ich schaue auf der Webseite der Deutschen Bahn, was für eine Verbindung gibt es, und dann muss ich auf diversen Webseiten von diversen Eisenbahnfirmen dann schauen, wo bekomme ich dann ein Ticket für jeden Teil meiner Reisekette. Und das natürlich ist dann macht alles sehr schwierig für viele Reisenden, die dann international dann reisen. Die Planung ist schwierig und dann ein Ticket zu bekommen, ist dann noch schlimmer.
Bevor wir gleich mal in ein paar Beispiele gehen, die du uns mitgebracht hast, mich würde mal interessieren, wenn ich von Köln nach Paris fahren möchte, dann kann ich mir ja ein Ticket im ICE kaufen, bei der Deutschen Bahn auch auf der Homepage. Ich kann ja aber auch auf die französische Seite gehen und, sage ich mal, diese Strecke mit dem TGV fahren. Stehen diese Plattformen, die deutsche Plattform und die französische Plattform, stehen die nicht auch in Konkurrenz zueinander? Oder sind die Preise eigentlich im Grunde genommen gleich, ob ICE oder TGV?
Wow. Das ist eine schwierige Frage. Sagen wir Mannheim.
Nimm gerne Paris. Mannheim.
Oder Frankfurt, weil Köln ist eine sehr besondere Situation.
Okay.
Es gibt offiziell eine Zusammenarbeit zwischen SNCF und Deutsche Bahn. Aber manchmal tauchen diverse Preise auf die jeweiligen Webseiten, weil es gibt in jedem Zug ein Kontingent von Tickets und es lohnt sich dann, einen Vergleich zu machen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, manchmal ist es günstiger auf der von der französischen Webseite zu buchen und manchmal ist es günstiger von der deutschen Seite. Es ist noch schlimmer für die Verbindung München über Wien nach Budapest, weil da gibt es 3 Länder und 3 Webseiten, Deutsche Bahn, ÖBB und den ungarischen MAV. Und es ist immer am günstigsten, von den ungarischen MAV zu buchen, auch wenn die Reise beginnt in Deutschland. Aber das ist dann ein Kernpunkt. wir brauchen offene Daten, damit wir dann einen Vergleich machen könnten als Fahrgäste. Ich will nicht diverse Webseiten dann anschauen müssen, um dann zu gucken, wo kriege ich dann den günstigsten Ticket. Und zu dem politischen Punkt hinter, was du da gerade gesagt hast, offiziell ist DB ein Partner von SNCF auf Routen zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, es gibt diese sogenannte Allero, das ist so dieses französisch-deutsches Allianz. Aber in der Realität, wenn es kommt zu Datenaustausch,
jeder seine Daten übersetzen.
Genau, ich will nicht sagen, dass sie konkurrieren, aber die haben die Zusammenarbeit nicht komplett im Griff.
Du hast uns schöne Beispiele mitgebracht, zum Beispiel an der französisch-spanischen Grenze. Ne? Welche Art von Problem ist da typischerweise? Ist es Buchbarkeit, Tarife oder fehlende Daten in Real-Time?
Es ist nur zuerst fehlende Fahrplandaten. Die Verbindung so an der Mittelmeerküste zwischen Seber und Port-Beau, da in Port-Beau die Hälfte der Züge sind so S-Bahn-artige Züge und die andere Hälfte so Regionalbahnen. Aus irgendeinem Grund, was ich nie so richtig verstanden habe, die Spanier laden nur die Hälfte der Daten in den internationalen Fahrplandaten hoch, nur die Regionalbahnen und nicht die S-Bahn-artigen Züge. Also man schaut auf DB Navigator oder auf der Webseite der SNCF oder der Webseite von Interrail. Wie komme ich von Perpignan über Port-Beau nach Girona? Und man hat ein paar Verbindungen, da bin ich da zu viel. Man kommt in Port-Beau an. Hey, Moment mal, hier habe ich zahlreiche Züge. Ich fand die nicht in meiner Suche. Ja, wegen fehlender Datenaustausch. An eine zweite Grenze in den so östlichen Pyrenäen, La Tour de Carole, Puigcerdà, da sind die Daten halbwegs in Ordnung bezüglich, finde ich den Zug. Aber wie komme ich an dem Ticket ran? Online-Ticketing auf der spanischen Seite gibt es nicht. Und ein Fahrkartenautomat in La Tour de Carole auf der französischen Seite auch nicht. Und am Fahrkartenschalter kriegt man die Tickets auch nicht. So, hey, Moment mal, wie komme ich hier über die Grenze?
Also noch nicht mal am Fahrkartenschalter?
Nee. Es ist französisches Terrain. Also, nein. Man muss in den Zug einsteigen und das dann das von dem Schaffner bekommen und nur Bargeld.
Und nur Bargeld. Nein, hör auf.
So. Ist super schöne Strecke, ich kann es wirklich empfehlen, aber das ist verrückt. Und dann ein Beispiel auf der Atlantikküste, Onda-Irun. Da verkehrt alle halbe Stunde ein Zug über die Grenze. Ist richtig gut. Aber dieser Zug ist von der baskischen Regierung betrieben, also nicht von den spanischen nationalen Betreibern. Und jahrelang waren die Fahrpläne dort nur auf die Webseite der baskischen Regierung. Inzwischen haben die dieses Problem dann gelöst. Also da kommt man an den Daten, aber da gibt es auch kein Online-Ticketing. Aber da gibt es zumindest dann einen Fahrkartenschalter auf der französischen Seite. Da sind dann die drei, diese so Seber Port-Beau, Puigcerdà, La Tour de Carole und Onda-Irun. Da funktionieren Fahrplan-Datenaustausch sowie Ticketing-Datenaustausch nicht richtig.
Das stelle ich mir als ein unglaublich frustrierendes Gefühl vor. Man guckt in sein Handy und man vielleicht Daten und denkt, ja, da fahren ja gar nicht so viele Züge. Ja. Dann bist du direkt vor Ort und nur weil du physisch auf den Fahrplan guckst, der da in dem Glaskasten hängt, stellst du als Kunde fest, dass da eigentlich Daten fehlen, die eigentlich hätten geliefert werden müssen an die Plattform, um das mit dem Handy anzugucken.
Und was mir hier so stört, also alle staatlichen, fast alle staatlichen Eisenbahnfirmen, die haben einen Verband für das ganze Eisenbahn Industrie in Paris, heißt Union Internationale des Chemins de Fer, also Internationale Eisenbahnunion. Und die betreiben eine Datenbank für dieses Datenaustausch. Ja, das ist der Grund, warum man findet portugiesische Züge in DB Navigator. Diese Daten gehen zuerst von dem portugiesischen Bahnbetreiber nach Paris und dann Deutsche Bahn bekommt dann diese Daten und die tauchen dann in DB Navigator auf. Idee ist gut. Was passiert, wenn Renfe, den spanischen Bahnbetreiber, lädt nicht alle Daten in den UIC-Datenbank hoch, obwohl Renfe ein Mitglied in dem Verband ist? Ja? Warum kann diese UIC dann eine Eisenbahnfirma nicht verpflichten, alle Daten zu teilen? Ja? Da arbeite ich noch dran, um ein bisschen mehr Druck auszuüben. Es gibt da etwas Interessantes von der EU. Also es gibt eine EU-verpflichtende offene Datensystem über den National Access Points auf der Daten. Aber das Problem ist, die besten Apps, die es noch gibt in der Eisenbahnwelt, also die besten sind DB Navigator und die Apps von Český Dráhy in Tschechien, die österreichischen Schweizer Apps. Also da für Reiseplanung, diese vier sind die besten.
Mhm.
Aber die greifen auf dem UIC-Datenbank und nicht auf die EU-Datenbank, obwohl manche Daten gibt es nur in der EU-Datenbank. Natürlich gibt es erhebliche Kosten, das komplette DB-System auf den anderen EU-Datenbank so rüber zu bringen. Das ist da so noch ziemlich schwierig. Es gibt ein paar Startups, die versuchen, besonders einige, sehr gute in Schweden mit dem Namen Railfinder, die versuchen dann diese EU-mandierte Daten zu verwenden, um dann diese Planbarkeit zu verbessern.
Mhm. Gibt es eigentlich auch schon so Plattformen, sage ich mal, ich fahre mit der Tram zum Hauptbahnhof, von am Hauptbahnhof mit dem Zug nach Frankfurt, in Frankfurt fahre ich dann aber vielleicht mit Carsharing weiter oder mit irgendeinem anderen Dienst, dass ich eine intermodale Reisekette?
Ja, es gibt auch diese Startup in Berlin mit dem Namen Omio, also die versuchen das anzubieten. Ich muss sagen, meine Erfahrung mit solchen Tools ist nur mäßig gut. Mhm. Manche national sind in Ordnung, aber ich kenne keine Plattform, die das richtig gut hingekriegt hat, international. Weil wirklich nur die Eisenbahndaten zu bekommen, ist schon schwierig genug. Vielleicht Carsharing kriegt man ein bisschen einfacher, um Daten für Fähren zu bekommen. Oh. Das ist noch schlimmer. Datenaustausch bei Fernbussen ist auch schwierig. Also sowas könnte man wünschen. Es gibt ein paar Firmen, die besonders national daran arbeiten, aber es wird eine Weile dauern, bis wir das europaweit bekommen.
Bevor wir uns gleich nochmal die Daten angucken und was die EU da machen kann. Wir sind hier heute in Berlin, du hast es schon gesagt, und mich würde nochmal der Blick auf Deutschland besonders beim Pricing angehen. Wir haben ja für den Regionalverkehr, du hast es mal in einer unserer früheren Folgen angesprochen, ja seit der Corona-Pandemie dieses Deutschland-Ticket.
Ja.
Zuerst waren das ja mal 9,49 €, 53 €, mittlerweile ist es ja auch wieder gestiegen. Ich glaube, aktuell ist es bei 61 €.
Ja, ja.
Und es steigt immer weiter. Und ich hatte mal gehört, dass die größte Herausforderung, dieses eigentlich einzuführen, ist, wenn man nur auf Deutschland guckt, diese regionalen kleinen, ich nenne sie mal so Fürstentümer, weil ja jeder Regionalverbund sich ja nicht die Daten über seine eigenen Kunden so hergeben lassen will oder die anderen Leute hier fahren lassen und weiß nicht, wer das ist. Wie stehst du persönlich zum Deutschland-Ticket? Und ist das vielleicht auch ein Modell, was man europäisieren könnte, wenn man dann auch nochmal über den Preis redet?
Ja, also und Deutschland-Ticket kam auch einfach hinzu.
Mhm.
Wenn diese Verkehrsverbünde nicht in der Lage sind, miteinander zu kooperieren, also wir fügen so einen Deckel für so ganz Deutschland so drüber, ist eine Lösung.
Mhm.
Was mir das wirklich stört, ist die ÖPNV, nicht nur die Eisenbahn, ÖPNV-Sektor ist kein großes Fan der Deutschland-Ticket, obwohl die das nicht so sagen. Ja, das erschwert das Leben für lokale Busbetreiber, für Nebenbahnen, wo man weiß ja nicht, wie viele Passagiere kriege ich, wie viel Geld kriege ich. Als Passagier, das ist eine hervorragende Sache. Ja.
Ja.
Es vereinfacht alles. Du musst nur einmal im Monat kaufen. Ein paar andere Länder haben ähnliche Produkte. Klimaticket in Österreich, da ist auch Fernverkehr dabei. Spanien hat vor kurzem ein so Deutschland-Ticket-ähnliches Pass eingeführt, aber mit ein paar Schwierigkeiten, weil viele Züge in Spanien sind reservierungspflichtig. Wie Reservierungspflicht plus ein Pass irgendwie zusammenpasst, wissen wir noch nicht. Aber grob als Idee, das ist klasse. Ein Schritt aus meiner Sicht wäre, wenn Deutschland-Ticket richtig funktioniere in Grenzregionen, weil Frankreich zum Beispiel hat versucht, ein eigenes Deutschland-Ticket-artiges Produkt einzuführen und hat das am Ende gecancelt. Es war schwierig zu verwenden und aus meiner Meinung nach ziemlich schlecht gedacht.
Dabei ist Frankreich eigentlich zentral, ne?
Also ja, aber die... Ja. Das französische Netz ist schwierig, also die Entfernungen sind groß, alles ist auf Paris fokussiert, also irgendwie Obwohl man könnte es juristisch zentralisieren, den Betrieb vielleicht für so ein Deutschland-Ticket ist dann etwas schwieriger. Ja? Und, und ohne Fernverkehr ist es nicht so viel ist dann in Frankreich möglich. Ja. Aber den Fokus von meiner Arbeit ist dann, wie kann man es dann machen, damit dann solche Pässe auch in Grenzregionen gut funktionieren. Und wir haben an deutschen Grenzen gute Beispiele und sogar auch sehr schlechte Beispiele. Das Beste ist Gronau in Nordrhein-Westfalen nach Enschede in die Niederlande. Mhm. Da ist die niederländische OV-Chipcard, das ist so eine Art Check-in-Check-out-Ticket, ist gültig bis Gronau auf der deutschen Seite. Mhm. Deutschland-Ticket ist bis Enschede auf der niederländischen Seite gültig. Also in beiden Richtungen, die beiden Pässe sind gültig. In Frankreich dagegen nicht. Ja, so in Richtung Straßburg. Gerade Straßburg ist nur 9 Kilometer von der Grenze und es hängt dieses deprimierende Schild in dem Zug dort. Deutschland-Ticket ist in diesem Zug nicht gültig. Und auch die französischen Monatstickets, die teurer sind als ein deutsches Ticket, sind nur bis Kimmering-Mainau, also dem letzten französischen Bahnhof, gültig. Man braucht einen besonderen Fahrschein für den paar Kilometer zwischen Kimmering-Mainau und Kehl. Ja, also, und das ist, was mir ein bisschen nervt. Also, man hatte im Sommer letztes Jahr dieses deutsch-französisches Jugendticket für ein paar Monate. Ja, das ist eine schöne Sache, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber Moment, ich will eine permanente Lösung für alle. Ja? Und das wäre dann Deutschland-Ticket gültig bis Straßburg und, und die französische Pässe gültig bis Offenburg. Also kriegt man das gelöst, bitte. Ja? Ja. Deutschland-Tschechien, da gibt es ein paar Schwierigkeiten. In Richtung Belgien auch funktioniert das nicht richtig. Österreich ist gut, in Richtung Schweiz ist es auch gut. Also dass die Pässe funktionieren bis die Grenzbahnhöfe, also Freilassung Salzburg. Also grob. Ich mag sehr gerne diese Idee, so ein europaweites, deutschlandartiges Ticket, aber one step at a time, bitte. Und das wäre dann Deutschland-Ticket, funktioniert auch richtig in Grenzregionen.
Ja, ich habe persönlich noch ein gutes Beispiel. Ich bin mal nach Swinemünde oben gefahren, von der deutschen Seite rüber nach Polen. Ja, ja. Und da stand wirklich drin, weil du gerade dieses frustrierende Geschichte hast, hier ist Deutschland-Ticket, da oben war es möglich. Ja, und da habe ich mich wirklich einfach sehr gefreut. Ja. Da habe ich mir gedacht, ach toll, es funktioniert doch in der Grenzregion. Aber jetzt sagst du mir, es funktioniert halt nicht in jeder Grenzregion.
Nicht in jeder Grenzregion, aber da ist es richtig gut.
Ja. Und das ist wirklich frustrierend. Was ich mir als Europäer gedacht habe, der auch in der Europa-Union engagiert ist und sich auch für ein grenzfreies Europa und so stark macht, wenn man so eine tolle Idee hat, im Grunde genommen wie das Deutschland-Ticket, und man schafft es, diese unterschiedlichsten Regionalverbände in Deutschland unter einen Hut zu kriegen, warum gibt es keine Politikerinnen, keine Politiker, die diesen Schritt einmal noch einen Schritt weiter denken und sagen, lasst uns doch mal was Europäisches anbieten. Aber, wir können, das muss doch funktionieren, John.
Aber dann als Politologe, ja, also und politische Kommunikation ist so wirklich so mein Hintergrund. Man kriegt in Brüssel, wofür man dann Lobbydruck ausübt. Und wer sind die stärksten Lobbyisten in dem ganzen so Eisenbahnsystem in Brüssel? Das sind die Eisenbahnfirmen. Ja? Ja. Besonders die staatlichen Eisenbahnfirmen, die haben da einen Verband, den Community of European Railways. Mhm. Und Community of European Railways ein Europa-Ticket? Ja? Nein, definitiv nicht. Ja? Und das ist, warum wir das dann nicht kriegen. Die wollen auch kein durchgehendes Ticketing. Ja? Also das bedeutet, das, was wir als Europäer oder was wir als Bürger wollen und was die Eisenbahnfirmen wollen, sind ziemlich weit voneinander entfernt, leider. Es gibt ein gutes Beispiel, das ist das ganze Interrail-Pass-System, ja, weil das ist halbwegs europäisiert. Ich bin heute in Berlin mit einem Interrail-Pass, das habe ich für meine Reisen in den letzten Wochen verwendet, wenn ich für alle meine Reisen. Mhm. Das Negative daran ist, das gilt nur international. Also jeder Interrail-Pass ist nur 2 Tage lang in deinem Heimatstaat gültig. Es darf nur faktisch dann im Ausland verwendet. Ja? Für mich ist es okay, weil ich wohne in Frankreich und ich arbeite europaweit. Also ich mache diese Touren damit. Mhm. Aber das ist eine sehr gute europäische Lösung. aber dann für Fanreisen und dann für touristische Zwecke.
Du hast jetzt Brüssel angesprochen. Bleiben wir da doch mal in Brüssel. Wie viel kann da gelöst werden und ist vielleicht auch der Aktionsplan zum Hochgeschwindigkeitszug, ist das nicht eigentlich ein tolles Projekt?
Das ist kein Projekt, oder? Das ist nur reines Blabla.
Das ist nur reines Blabla?
Weil, was können wir juristisch implementieren? Ja. Was gibt es juristisch in dem High-Speed-Rail-Action-Plan? Nichts. Ja, das ist, wir wollen alle europäische Städte mit Hochgeschwindigkeit.
Also es fehlt dir die Verbindlichkeit.
Ja, genau. Ja. Und irgendwie, in dieses Dokument steht so, ja, es fehlen uns die finanziellen Mittel, diese Strecken zu bauen. Nein, es fehlt uns auch in viele Nationalstaaten, auch die politische Wille. Ich habe an einer Veranstaltung mit einem Verband in Schweden teilgenommen und kam dann die Frage, warum haben wir in Schweden kein Geld von der EU für unsere Hochgeschwindigkeitsstrecken bekommen? Weil die schwedische Regierung die Strecke nicht bauen wollte. Die EU wäre bereit, auch vor 10 Jahren das mitzufinanzieren.
Und sie würden es bezahlen.
Genau. Total bezahlen. Aber am Ende, die Regierung Schwedens wollte das nicht bauen. Deswegen hatte das Geld von der EU nicht nur nicht bekommen, sondern nicht verlangt. Ja? Und das ist, was mir dann auch mal wieder so mein Verständnis von EU, wie die EU funktioniert. Was kann die EU verpflichten? Und nur wenn es eine Verpflichtung gibt, dann habe ich eine gewisse Hoffnung, dass irgendwas dann stattfinden wird. Also, und deswegen, ich habe ein paar Leute in der Europäischen Kommission genervt, weil ich habe ein bisschen so Medienarbeit in so Guardian, FT gemacht und so, Moment mal, so grob hier, I don't believe this high-speed rail action plan. Also sind schöne Wörter, aber wie können wir das implementieren? Ja, es ist nur eine Idee, es ist nicht ein Plan.
Welche Chancen rechnest du denn dem neuen Gesetzespaket zu, das im Frühjahr diesen Jahres rauskommen soll? Ich sag mal zum Thema Bahntickets, multimodalen Tickets und Passagierrechten.
Ja.
Welche verbindlichen Elemente müssten aus deiner Sicht da drin stehen, damit sich für Reisende wirklich etwas verändert?
Ja, also zwei neue Verordnungen und eine Änderung, eine bestehende Verordnung zu Fahrgastrechten, also juristisch bindend. Und das ist, warum ich dann deutlich optimistischer bin bezüglich was jetzt dieses Jahr kommt zu Ticketing, also dem High-Speed Rail Action Plan. Grob, wir müssen Daten bezüglich Fahrplänen zum Teil, aber hauptsächlich zu Ticketing, ein besseres Datenaustausch muss da drin sein. Und das hat die Europäische Kommission verstanden. Die Frage ist, wer soll wem verpflichten? Und da gibt es zwei mögliche Lösungen. Entweder alle Eisenbahnfirmen, so Deutsche Bahn, SNCF, Flixtrain und so weiter, stellen deren Ticketing-Daten für alle Drittanbieter zur Verfügung und das so unter fairen Bedingungen. Das bedeutet, dass stell dir vor, du gründest ein Startup, du willst Eisenbahntickets verkaufen und ich bin ein Betreiber. Ich muss alle meine Tickets digital, mein komplettes Inventory dir zur Verfügung stehen und du mit einer Provision, was dann fair ist, damit dann du deine Kreditkartengebühren abdecken kannst, falls du meine Tickets verkaufst. Das bedeutet, dass dann in der Zukunft, falls du irgendeine internationale Reise planst, vielleicht verwendet jemand deine privaten Plattform oder vielleicht ist DB Navigator immer noch die beste Plattform. Egal wer das verkauft, man hat eine Plattform für alles. Also das wäre aus meiner Sicht die beste Lösung. Ja? Man verpflichtet die Betreiber, die Daten mit den Ticketing-Plattformen zu teilen. Eine andere Option ist, man verpflichte bestehende Plattformen, alles zu verkaufen. Man sage, DB Navigator in Deutschland hat 90% der ÖPNV-Ticketing-Verkaufsmarkt in Deutschland, ist weit den populärsten ÖPNV ab in Deutschland. Man verpflichte dann, DB Navigator alles für Deutschland zu verkaufen. Falls man irgendeinen Zug hier rollt, inklusive Flixtrain, muss DB Navigator dann alles verkaufen. Diese Lösung mag ich als Europäer nicht. weil diese Verpflichtung wäre dann nur national. Das löse dann nicht mein Problem. Stell dir vor, ich mache eine Reise, sagen wir, Basel nach Lüttich in Belgien. Es gibt zwei Wege, über Frankreich, Luxemburg, Belgien oder über Deutschland rum nach Belgien. Wenn DB verpflichtet ist, alles für Deutschland zu präsentieren und SNCF alles für Frankreich, habe ich immer noch keine Website, wo ich einen Vergleich habe von alle Tickets von Basel nach Liège. Ja? Und das bedeutet, dass ich will, den Ziel muss sein, ein oder mehreren Plattformen, wo ich alles habe, alles nicht nur planen kann, sondern auch buchen kann. Und das ist, warum dann diese Verpflichtung aus meiner Sicht soll da drin sein. Alle Eisenbahnbetreiber müssen verpflichtet sein, alle Ticketing-Daten mit Drittanbietern unter fairen Konditionen zu teilen. Und dann, das ist Teil 1 von diesem Problem dann gelöst.
Das klingt doch total logisch, aber wo würdest du den stärksten Widerstand erwarten? Warum sind die da?
Zwischen die Eisenbahnfirmen.
Ja.
Weil die wollen nicht, dass diese Drittplattformen überhaupt existieren. DB will, dass du mal wieder auf DB Navigator buchst und SNCF mal wieder auf SNCF Connect. Die haben viel Geld in diese eigenen Apps investiert seit Jahrzehnten und wollen nicht diese Kunden an Drittanbieter verlieren. Für mich, ich mag dieses Argument nicht, weil wenn es einfach ist, ein internationales Zugticket zu buchen, sollen die dann mehr Tickets verkaufen. Und egal wo, wenn man mehr Tickets verkauft, man kriegt mehr Einnahmen. Und das soll dann finanziell besser sein für die Eisenbahnfirmen. Ich sehe das nur so eine Art Monopoldenken, dass die wollen dann einfach nur die eigenen Produkte dann verteidigen. Aber das Gegenwind kommt von den Eisenbahnfirmen. Und das ist auch ein Grund, warum die Provision muss fair sein. Manche Eisenbahnfirmen gerade, die Provision ist nur so um 1%. Das deckt die Kreditkartenkosten nicht ab. Das bedeutet, dass die Drittplattformen machen einen Verlust bei jedem Verkauf von einem Zugticket und müssen dann eine Buchungsgebühr dann hinzufügen. Und das nächste Mal, ich will meine Buchungsgebühr nicht bezahlen, ich gehe zurück zu dem DB Navigator oder SNCF Connect. Und also das ist, warum die Situation da so sehr problematisch ist.
Jetzt beschreibst du viele Plattformen und auch wie das Preisgestalten funktioniert, das Pricing. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mal mir Alternativstrecken raussuche mit dem Zug, beispielsweise mit dem Flieger. Ne? Ich will mit dem Zug von Berlin nach Paris und mit dem Flieger von Berlin nach Paris. Es ist immer ein struktureller Nachteil von Zügen, dass die Preise einfach signifikant höher sind als beim Flieger. Gerade sage ich mal so Flugscham, Flight Shame und sowas alles, wir wollen doch eigentlich gar nicht mehr fliegen. Warum? Oder ich will anders fragen, wo ist die Stellschraube, die man drehen müsste, damit Züge einfach auch vom Pricing her attraktiver werden als das Flugzeug? Sonst steigen doch die Leute nicht um.
Kapazität. Weil auf viele Strecken ist die Kapazität zu gering. Und die Züge sind dann ausverkauft, genau wie hoch das Ticketpreis ist. Es gibt nur 5 Direktverbindungen am Tag zwischen Frankfurt und Paris und nur 1 Direktverbindung am Tag zwischen Berlin und Paris. Ja. Das ist zu wenig. Ja. Frankfurt nach Paris, das sind 3 Stunden und 45 Minuten. Das ist genauso viel wie Frankfurt nach Berlin. Ja. Das ist 20 Verbindungen am Tag zwischen Frankfurt und Berlin. Vielleicht will man nicht 20 wissen zwischen Frankfurt und Paris, aber ein Zug einmal pro Stunde gibt es auf jeden Fall genug Bedarf. Also man deckt das Kapazität, damit die Preise sind dann entsprechend höher. Wie löst man das? Entweder mit politischem Druck, man sagt, hey, das ist zu hoch, ja, wir müssen die Preise hier reduzieren, so altes Staatsbahndenken, oder mit Konkurrenz. Ja, man sagt, okay, irgendein anderen Bahn schickt einen Zug hier auf diese Linie und das für einen niedrigeren Preis. Also das sind die 2 Möglichkeiten. Und was wir gerade haben, ist das Schlechte von diesen beiden Systemen. Und auch Berlin-Paris ist nicht normal das Schlimmste. Normal das Schlimmste ist Brüssel nach Paris. Und Brüssel nach Paris, betrieben von dem, was vorher Thalys hieß, ist heute mit Eurostar fusioniert worden, also heißt jetzt Eurostar. Gehört 55% den französischen Staatsbahnen SNCF, aber agiert wie ein privaten Monopol. Also es kann sein, es ist 150 Euro Einzelfahrt von einer Fahrt von 1 Stunde 20 Minuten von Paris nach Brüssel. Warum? Die Kapazität ist zu gering und man kann einfach die Preise nach hoch drucken, ohne Problem. Ja? Wo kommt das politische Druck? Hm. Ist ein internationales Zug, das ist das Ding für die reichen Franzosen, die nach Brüssel umgezogen sind, weil die Steuer da geringer ist in Belgien. Für die Belgier, das ist das französische Ding, was aus Paris kommt. Also da gibt es auch keine politische Diskussion darüber. Man hat kein politisches Druck international, falls irgendein Service dann schlecht ist. Und ich habe das kalkuliert in einem Blog-Eintrag. Man könnte die Kapazität fast verdreifachen auf Paris-Brüssel auf die bestehende Infrastruktur. Ja, ohne zusätzliche Trassen zu bekommen. Nur die Off-Peak-Züge fahren lassen und einstöckige Züge mit Doppelstockzügen zu ersetzen. Ja, ohne ein einziges Kilometergleis zu bauen. Tun die das? Tun die? Nein. Weil die wollen das maximale Profit machen und nicht möglichst viele Passagiere befördern. Und das ist dann, wie wir das dann lösen müssen. Wir müssen für jede Strecke dann sagen, was ist unser Hebel? Entweder politisch, man übt mit politisches Druck, kommt man voran. Man sagt, hey, hier Deutsche Bahn, also eure Preise sind hier so hoch. Oder mit Subventionen kriegt man das auch manchmal hin in manche Regionen. Oder man subventioniert den Kauf von den Fahrzeugen. Man gründet so eine Art Pool oder ein Leasing Company für die Stadt. Oder auf der anderen Seite, man sagt, okay, mit dem Beispiel Mailand nach Rom, Konkurrenz ist eine Lösung. Ja? Hm. Ich sehe in manchen Ecken von Europa, beide Lösungen können funktionieren. Ja? Hm. Aber wie Paris-Brüssel, man hat auch mal an manchen Strecken das Schlimmste von beiden.
Hm. Wenn wir nochmal zum Schluss einen Blick in die Zukunft schweifen lassen würden, was wäre ein realistisches Best Case, vielleicht bis 2030 fürs neue Jahrzehnt, was dann anbricht. Wo könnten wir stehen, wenn wir gewisse, ja, sage ich mal, Herausforderungen schaffen würden zu meistern?
Also ich bin ziemlich optimistisch, dass die Europäische Kommission diese Ticketing-Probleme verstanden hat. Und diese Verordnung wird eine sehr ordentliche Verordnung sein oder ein Vorschlag wird auf jeden Fall ordentlich sein. Und die Kommission, kann man sagen, ist nicht so direkt, aber ist ziemlich sauer auf die Eisenbahnfirmen, dass die all das nicht selber gelöst haben und sagen, okay, jetzt machen wir Druck. Und das ist vollkommen zu Recht, finde ich. Und ich denke, dass bis dann 2029, so Ende der Amtszeit, die jetzige Kommission, sehen wir dann Änderungen bezüglich Eisenbahn-Ticketing und dann mit durchgehende Fahrgastrechte. Also falls ich dann eine Reisekette habe mit diverse Eisenbahnfirmen entlang dieser Kette, dass ich habe dann die Rechte, egal welche Verbindung zwischen so Privatbahnen und staatlichen und diversen staatlichen habe, in meine Reisekette. Es wird ein bisschen Zeit dauern und vielleicht werde ich selber ein bisschen enttäuscht, weil wenn es landet im Rat, ich bin sicher, dass die Rat will dann mit so Deutsche Bahn oder SNCF in den Ohren, hey, Moment mal, also nicht so viele Fahrgastrechte bitte. So, aber irgendwas wird kommen, ja, und da bin ich ein bisschen optimistisch. Manche Eisenbahnfirmen international haben eine sehr gute Strategie. Die Österreicher besonders. Wir werden eine Bestellung von Hochgeschwindigkeitszügen dieses Jahr in der Schweiz sehen. Also die werden dann mehr Züge international anbieten. Polen ist inzwischen super interessant. Also nicht 2030, aber die beginnen eine Hochgeschwindigkeitsnetz in Polen zu bauen. Und auch sogar Rail Baltica soll bis 2030 fertig sein. Also von Warschau bis nach Tallinn. Ich bin auch ziemlich optimistisch gegenüber, was Deutsche Bahn gerade tut. Ja, also die haben diese Flotte des sogenannten ICE 3 Neo, also die neuesten ICE-Flotte. 30 dieser 90 bestellten Züge werden auch für Frankreich zugelassen. Also das bedeutet, dass ich sehe Möglichkeiten in der Zukunft, dann deutlich mehr Züge auf Frankfurt, Paris und hoffentlich auch mehr als ein Zug am Tag von Frankfurt in Richtung Süden. Also es gibt einmal am Tag bis Marseille, aber zwei, dreimal mehr am Tag nach Lyon, das ist möglich. Und ab Dezember dieses Jahr wird es mehr Verbindungen geben zwischen Direktzüge zwischen Rom und München. Also angeboten von den italienischen Staatsbahnen. Also Verlängerung dieser Züge so weiter in Deutschland hinein ist auch machbar. Also da Da bin ich ziemlich optimistisch, dass in diese Verbindungen, so Fernverkehrsverbindungen, es da ein bisschen vorankommt.
Fantastisch, vielen Dank, dass du uns heute mal einen Einblick in das europäische Ticketing-System
gegeben hast. Hoffentlich nicht so deprimiert.
Nein, du hast ja optimistisch geschlossen und ich danke dir wieder einmal für deine Zeit und dass du uns das europäische Bahnsystem wieder mal ein bisschen näher gebracht hast.
Gerne,
und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer habt hoffentlich was gelernt. Ihr dürft euch die Folge gerne noch 2 oder 3 Mal anhören, wenn es zu komplex war. Und ich verabschiede mich und freut euch auf die nächste Ausgabe.